Die Überschrift meiner heutigen Predigt lautet: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ein Text, den wir gleich zu Beginn gemeinsam aus dem Johannesevangelium lesen wollen. Johannesevangelium, Kapitel 13, Worte, die Jesus zu seinen Jüngern spricht, zum Ende seines Wirkens. Johannes Evangelium, und ich lade ein, jeder, der Lust hat, mit in der Bibel zu lesen. Wir werden uns so ein bisschen durch die Predigt, durch das 13. Kapitel hindurch arbeiten. Zum Ende eben des 13. Kapitels, da stehen diese zwei Verse, ab Vers 34, die Worte, die Jesus prägt, wenn er sagt: Ein neues Gebot gebe ich euch. Nämlich, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was für ein Appell, den Jesus hier in einer sehr konzentrierten und sehr wichtigen Phase seines Lebens. Was ein Appell, den er seinen Jüngern nochmal mit auf den Weg gibt. Und es sogar deklariert als ein neues Gebot, als etwas sehr Eindringliches und Prägnantes. Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Erkennungszeichen soll es sein, dass wenn Menschen euch ansehen, dass sie an der Liebe, die ihr habt, untereinander sagen: Die gehören zu Jesus, als Erkennungszeichen, die Liebe untereinander. Und ich frage mich, was ist mein Erkennungszeichen? Was ist unser Erkennungszeichen hier am Grindel? Welches Erkennungszeichen halten wir hoch? Ist es unser Logo, das wir haben und das ich auch ganz toll finde? Oder ist es das Kreuz über mir, dass wir uns als Erkennungszeichen mitgeben, dass wenn Menschen es sehen, dass sie sagen: Aha, eben diese gehören zu Christus. Oder ist es der Sabbat, an dem wir Gottesdienst feiern und nicht der Sonntag? Ist das unser Erkennungszeichen? Und dann halte ich inne in meinem Nachdenken darüber und sage mir, wie sehr würde ich mir wünschen, dass das Erkennungszeichen, das wir hier am Grindel haben, die Liebe ist, die wir untereinander haben. Dass wenn Menschen über die Grindler reden, über dieses Adventhaus, dass sie sagen: Ja, das sind die, die so sehr sich lieben und wo so sehr eine Liebe untereinander ist. Und wie schwer wiegt es in meinem Herzen, aber auch sicherlich in vielen in eurer Herz, wenn eben das Gegenteil in unserer Mitte aufkommt. Wenn wir innerhalb unserer Gemeinschaft Ablehnung erleben, Misstrauen, Streit und all diese negativen Eigenschaften, all diese negativen Einflüsse, die sich innerhalb unserer Gemeinschaft, innerhalb dieser Räumlichkeiten auswirken und sie uns lähmen förmlich und sie sich wie ein Gift ausbreiten. Und jeder von uns spürt es und keiner von uns will es. Und doch ist es mitten unter uns. Vielleicht nicht von uns entfacht, sondern vom Gegenspieler, aber von uns am Leben erhalten. Und hier schreit für mich förmlich dieses Gebot Jesu von oben herab zu uns, wenn er sagt: Liebt einander. Und dann im Nachsatz, als ob er einen Vergleich hinstellen möchte, als ob er ein Verweis uns geben möchte, an dem wir uns orientieren können im Nachsatz: Wie ich euch geliebt habe. Orientiert euch daran. Schaut auf mich, wie ich euch geliebt habe. Er stellt sich als Vorbild hin, damit wir von ihm lernen können, wie er geliebt hat und wie er Liebe definiert. Damit wir dem ein bisschen besser auf die Spur kommen, ist es für mich von Bedeutung, dass wir in den unmittelbaren Kontext hineinschauen, in der er diese Worte spricht. Und dazu lade ich uns ein, uns dafür ein bisschen Zeit zu nehmen. Zu Beginn des 13. Kapitels, da sind wir vom Zeitgeschehen beim Abendmahl angekommen. Jesus leitet sein letztes Abendmahl mit seinen Jüngern ein. Er weiß zu diesem Zeitpunkt sehr wohl, dass seine letzte Stunde geschlagen hat, dass es seine letzten Stunden sind vor seinem Tod. Und er weiß auch, dass mit ihm einer am Tisch sitzt, der ihn mit Füßen treten wird. Er weiß, dass es einer von seinen ist, ein enger, vertrauter Freund, einer seiner Jünger. Und er nutzt diesen ganz besonderen Abend, damit seine Jünger für die Zukunft etwas Elementares für ihr Leben lernen. Und zwar, dass sie lernen, was es heißt, in tiefer Demut einander zu dienen. Und damit sie das eben lernen, geht Jesus selbst auf die Knie und beginnt wie ein Sklave des Hausherrn seinen Jüngern die Füße zu waschen. Er, der er Lehrer und Meister ist, er, der eigentlich durch seine Position einen Rang hat und zu dem man aufschaut, er macht sich zum Geringsten und wäscht seinen Jüngern die Füße. Diesen Text in Kapitel 13 werden wir gleich nachher von Robert nochmal gelesen bekommen und hören dürfen. Und in diesem Geschehen der Fußwaschung, das ein besonderes Merkmal dasteht, wo Jesus selbst sagt, was ich euch jetzt tue, wisst ihr nicht und könnt ihr auch nicht verstehen, was es ist, aber es eine grundlegende Bedeutung hat, die sie wahrlich vernommen haben. Innerhalb dieses Geschehens war der Verräter, sein Verräter, mitten unter ihnen und nimmt an dieser Handlung teil. Und auch er lässt sich von Jesus die Füße waschen. Und Jesus weiß, dass es einer von ihnen sein wird. Und er wäscht ohne Fragen an jeden von ihnen die Füße. Als ein Akt der Hinwendung, der Liebe zu sagen, ich möchte dich gewinnen, der du mich verraten wirst. Jesus wäscht auch ihm die Füße. Und unmittelbar danach spricht Jesus folgende Worte, die lesen wir in Kapitel 13, in Vers 18 und 20. Da heißt es, ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt würde, wo es heißt, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Und Vers 20, und das ist so ein tiefgründiger Appell, den Jesus nochmal mitgibt in diesem Moment, dieser schweren Stunde. Vers 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, den, wen ich senden werde, den Heiligen Geist, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Was Jesus hier zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass er hineinschaut zu seinen Jüngern und sagt, ihr Menschen, ihr habt so einen schwachen Geist. Ihr habt so ein schwaches Herz. Ihr seid so leicht manipulierbar. Und die Frage, die ihr euch stellen braucht und solltet, ist, von welchem Geist wollt ihr euch leiten lassen? Denn einer von euch, das spricht das nicht aus in diesem Zeitpunkt, einer von euch lässt sich von dem falschen Geist leiten. Und ihr braucht so sehr Gott. Ihr braucht so sehr die Führung des Heiligen Geistes. Stellt euch ihm unter. Wisset um eure Schwäche. Wisset, dass ihr einen Geist benötigt, der euch leitet, und fragt euch, welcher Geist es sein soll. Von wem wollt ihr euch leiten lassen? Jesus appelliert hier, nehmt den Geist Gottes in euch auf, denn ohne ihn seid ihr so schwach. Und daraufhin wird Jesus selbst vom Geist erschüttert. Vers 21, da heißt es, als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Jesus erkennt und bekommt in diesem Moment die Einsicht, wer ihn verraten wird. Einer von euch wird mich überliefern. Und sie blicken einander ahnungslos an. Außer einer, Judas. Er spielt gekonnt den Ahnungslosen und heuchelt seine Ergebenheit Jesus und seinen Mitstreitern vor. Die gute Mime zum bösen Spiel. Und auch das können wir Menschen sehr gut. So tun, als ob. Da sitzen, mit dabei sein, auch hier in unseren Reihen und einander anlächeln, obwohl einem gar nicht zum Lächeln zumute ist, weil ich ganz andere Gedanken habe, die ich aber nicht zum Ausdruck bringen möchte. Und ich frage mich, was bringt es, Judas, noch so zu tun, als ob? Was bringt es uns, so zu tun, als ob, und unser Herz nicht nach außen zu tragen, nicht ehrlich zu sein miteinander? Was bringt es, wenn wir doch wissen, dass Gott in unser Herzen schauen kann und weiß, wie es um uns steht? Wem spielen wir etwas vor, wenn wir etwas vorspielen? Und das Bemerkenswerte aber daran ist nicht die Kritik an Judas, wie er hier tut, als ob, sondern wie Jesus damit umgeht. Jesus wusste zu diesem Zeitpunkt nun jetzt, wer ihn verraten wird. Er wusste, dass es Judas sein wird und er nennt nicht seinen Namen. Er zeigt nicht mit dem Finger auf ihn und er konfrontiert ihn nicht mit der Tatsache, was gleich passieren wird. Er will Judas nicht bloßstellen, ganz im Gegenteil, er schützt ihn zu diesem Zeitpunkt weiterhin. Sondern weil er ihn gewinnen will, weil es ihm nicht darum geht, ihn bloßzustellen, sondern weil er sein Herz gewinnen möchte, handelt er weiter in seiner Liebeshandlung. Und weil er diese Liebeshandlung noch verstärken möchte, heißt es dann, wenn wir weiterlesen, dass er ein Stück Brot nimmt und es eintunkt, und diesen Bissen Judas reicht. In ihrer damaligen Tradition ist diese Handlung eine Geste der tiefen Wertschätzung und ein Zeichen besonderer Freundschaft. Das gemeinsame Essen ist schon ein Zeichen der Freundschaft. Wenn ich mit dir esse, bedeutet das, dass du zu mir gehörst, dass wir Freunde sind, dass wir einander vertrauen oder dass wir ehrlich sind. Aber innerhalb dieser Freundschaftsgeste gab es eben noch diese ganz besondere Geste des Eintunken eben dieses Bissens. Und der Gastherr, der diesen Bissen demjenigen gereicht hat, signalisierte damit allen anderen, dieser Mann, dem ich jetzt diesen Bissen gebe, ist ganz besonders wertgeschätzt von mir und hat eine ganz besondere Stellung für mich und eine ganz besondere Bedeutung und Wertschätzung. Und als ob Jesus ihm wortlos signalisieren will, lass ab von deinem Plan. Schau her, wie ich dich wertschätze. Schau her, wie ich dich liebe. Oder auch will er deutlich machen, dass er ihn liebt, auch wenn er weiß, was er gleich machen wird. Und Judas versteht auch diese Handlung. Judas versteht diese Geste. Aber die Bibel sagt, zu diesem Moment war seine Entscheidung schon gefallen und er nimmt diesen Bissen und isst. Und dann heißt es, in diesem Moment fuhr der Satan, der Teufel, in sein Herz hinein. Und er hat seine Entscheidung getroffen. Und weil Jesus das wusste, spricht er dann zu ihm die Worte, was du tust, tue schnell oder tue es gleich. Es gibt keinen Grund mehr für uns hier zusammen zu sein. Es gibt keinen Grund mehr zu warten. Du hast dich entschieden, also tu es auch. Aber wisse, ich liebe dich trotzdem. Ich lasse nicht ab, dich zu lieben. Johannes, der Schreiber des Evangeliums, hier beendet diese Szene mit den Worten in Vers 30. Und da heißt es, als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus und dann endet er diese Szene mit den Worten, es war aber Nacht. Und es ist nicht nur ein Hinweis, dass es das Abendessen gewesen ist und dass es draußen dunkel war, sondern vielmehr will er damit zum Ausdruck bringen, dass Finsternis Judas umrungen hat. Dass er sich entschieden hat, in Finsternis zu sein und in Finsternis zu leben, ihn umringte die Nacht. Und hier schlägt der Schreiber eine Brücke zu den Worten Jesu, die er unmittelbar vor dem Abendmahl aussprach in Kapitel 12. Und dort die Verse 46 und 47. Da spricht Jesus folgende Worte. Er sagt, ich bin das Licht. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt errette. Und hier, Robert, passen deine Worte, die du vorhin gelesen hast, aus dem 1. Johannes, genauso hinein, wo Jesus sich als das Licht darstellt. Dass in die Finsternis gekommen ist. Der aber gekommen ist, um nicht zu richten. Und er hätte hier Judas richten können, sondern er sagt, ich bin gekommen, um zu retten. Das ist meine Aufgabe. Und egal, wie du mir entgegentrittst, ich werde dich nicht richten. Ich will dich retten. Was für eine erfüllende und mutmachendes Wort von Jesus. Jesus ist das Licht und er ist nicht gekommen, um zu richten, sondern eben zu retten. Und wir? Wir, die wir ihm nachfolgen, die wir seine Jünger sind? Lasst uns mit Jesus retten, einander und die, die da noch suchend sind und aufhören, einander zu richten. Jesus ist das Licht, das uns aus der Finsternis befreit hat. Und wir stehen heute im Licht. Dank ihm sehen wir und sind wir sehend geworden. Und Judas entschied sich dagegen und es war Nacht. Und das Entscheidende für mich ist hier, dass Jesus ihn doch liebte. Dann heißt es bis ans Ende. In Kapitel 13, um das Ganze abzurunden, worauf ich hinaus möchte, möchte ich mit euch jetzt noch die Verse 31 bis 35 nochmal gelesen haben. Diesen Abschnitt hier, mit der Überschrift, das neue Gebot, die Liebe. Als Judas nun hinausgegangen war, spricht Jesus, und das ist der Kontext, in dem wir den Predigttext vorhin gelesen haben. Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Und Gott ist verherrlicht in ihm. Und wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst. Und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, spricht Jesus hier zu seinen Jüngern, Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt auch euch, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Liebt selbstlos. Denn wenn Jesus den Vergleich macht, dass wir einander lieben sollen, wie er uns liebt, und wir darauf schauen, wie Jesus uns liebt, dann ist das eine so selbstlose Liebe, die er geliebt hat. Liebt ohne Eigennutz. Auch wenn dir die Liebeshandlung selbst vielleicht in dem Moment nichts bringen wird, liebe, tu es einfach. Denn es ist wahr, oft suchen wir in der Liebe auch und in den Liebeshandlungen unser eigenes Glück. Doch die selbstlose Liebe hat stets oder erstmal den anderen vor Augen. Liebe nicht um Selbstwillen. Und damit kann es auch vorkommen, dass unsere Liebeshandlung uns Schmerzen bereiten wird. Dass wenn ich diesen Akt, diese Handlung der Liebe ausführe, dass ich selbst Schmerzen erleiden werde. Für einen kurzen Moment, bevor es uns glücklich machen wird. Und da auf der Appell, dass Jesus sagt, tu es. Auch wenn alles in dir sich widerstrebt und sagt, nein, tu es trotzdem. Auch wenn es die Schmerzen bereiten wird oder du einen Verlust erleiden wirst, deswegen tu es trotzdem. Und die Liebe, von der Jesus spricht, ist so eine verstehende Liebe. Zu lieben, auch wenn man die Schwächen und die Fehler des anderen kennt. Im Gemeindekontext zeigen wir uns oft von einer von unseren guten Seiten hinweg. Weil wir sehen uns einmal die Woche und so wie das ist, ne, da zeigen wir uns immer von der besten Seite. Meistens. Anders als bei Menschen, mit denen wir zusammenleben. In Beziehungen nämlich kommen die meisten Herausforderungen erst beim Zusammenleben. Also dann, wenn man die anderen Seiten des Partners kennenlernt, wenn man sich nicht nur von der besten Seite zeigen kann und will. Und ja, das ist eine große Herausforderung, zum Beispiel auch für mich. Jetzt, wo ich mit Verena zusammenlebe und ich die anderen Seiten von ihr erlebe. Doch noch viel größer ist die Herausforderung für sie, jetzt wo sie alle meine Seiten kennenlernt. Und es ist eine Herausforderung. Können wir einander lieben und annehmen, auch wenn wir die Fehler und Schwächen bei unserem Bruder und bei unserer Schwester sehen? Schaffen wir es, den Nächsten zu lieben und anzunehmen, auch wenn er in unseren Augen alles falsch macht und nicht nur nach unserem Gutdünken handelt? Wer wirklich liebt, der liebt kein Wunschbild von einer Person, sondern einen Menschen so, wie er nun mal wirklich ist, mit all seinen Seiten und mit all seinen Fehlern und Schwächen und Stärken. Und zuletzt, als abschließenden Gedanken, und Jesus' Liebe ist immer verzeihend und vergebend. Anders geht es gar nicht. Der eine Jünger aus seiner engsten Kreis heraus, die, mit denen er seit Jahren zusammen ist, der eine Jünger entscheidet sich, ihn zu verraten. Der andere verleugnet ihn. Am Schluss ließen ihn alle in seiner schwersten Stunde im Stich und ergriffen die Flucht. Sie waren blind und sie waren gefühlslos. Sie waren träge und ohne Verständnis. Und Jesus ließ nicht ab davon, sie trotzdem zu lieben. Und er liebte sie, so heißt es, bis zum Ende und vergab ihnen jede Schuld. Es gab kein Vergehen, das er ihnen nicht verzieh. Liebe ohne Vergebung ist so sinnlos. Sie verkümmert und stirbt. Du kannst nicht lieben, aber sagen, ich werde nicht vergeben. Wir sind so arme Geschöpfe, weil wir auch gerade den Menschen die meisten Schmerz zufügen, den wir am meisten lieben. Und deshalb gründet Liebe immer darauf, dass wir einander verzeihen. Liebe lebt von Vergebung. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus, unser Herr und Schöpfer. Und daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das wünsche ich uns allen so sehr, von mir ausgehend, für einen jeden von uns. Seid gesegnet, ihr Lieben. Amen.